Und das hin und her lernen, arbeiten, einreichen, auf Rückmeldung warten, hat sich tatsächlich bis einen Monat vor dem ursprünglich geplanten Examenstermin, Schrägstrich der Geburt meines Sohnes, gezogen. Ja, 10 Tage bevor mein Sohn geboren wurde, hatte ich dann die Verteidigung.
Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next Gen Lawyers und Next Gen Law Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Here we go. Hallo, Dr. Katharina Maria Bröscher. Ich begrüße dich im Legal Truffles Podcast.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Jana.
Sehr, sehr gerne. Ja, warum habe ich Kati zu mir in den Podcast eingeladen? Sie ist mir ursprünglich bei LinkedIn wieder mal, aber aufgefallen mit sehr guten inhaltlichen Posts zum Thema Kind und Karriere. Und da sie mit Kind das Referendariat und auch den Rest, muss man sagen, der Promotion durchlaufen hat, war sie natürlich sehr, sehr geeignet, aus ihrer Perspektive, ihrer Erfahrungen hier als Legal Truffle in Sachen Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben zu berichten. Ich stelle wirklich nur mal mit ein paar Stichworten Kati vor und dann machst du am besten selber nochmal eine Ergänzung und sagst, was dir dazu noch in den Sinn kommt.
Sehr, sehr gerne.
Ja, du bist jetzt seit November 23 Syndikusrechtsanwältin bei Vonovia in Bochum. Du hast viele berufliche Stationen und Phasen durchlaufen, ja, der Höherqualifikationen. Oftmals liefen diese parallel, Abschlüsse erreicht, beruflich viel mitgenommen. Und das zeigt sehr, sehr deutlich, welche Ambitionen du hast und hattest, deinen Karriereweg zu verfolgen. Ja, also auch als erfahrene Personalberaterin und Recruiterin ist es nicht einfach gewesen, dein CV zu lesen. du sagtest das auch so schön in unserem Vorgespräch, eigentlich einen Dreiklang müsste man haben, dass man so drei Stationen, Phasen immer nebeneinander legt, genau, bis man ihn wirklich durchdrungen hat. Und ja, seit 2021 bist du jetzt auch Mutter und hast diese neue Rolle parallel zu Promotion und Referendariat gemeistert. Und ich kann nur sagen, Chapeau.
Ja, herzlichen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ich weiß ja, dass auch du Mutter bist. Und Chapeau an dieser Stelle an alle Mütter oder werdenden Mütter. Denn auch die Phase des Mutterwerdens bringt schon genug Höhen und emotionale Erfahrungen mit sich, die man vorher so nicht kannte. Ja, was vielleicht Ergänzungen anbelangt für die, die es interessiert, diese Höherqualifikationen, die du angesprochen hast, die bestehen zum einen in einem Masterstudium, das ich im Wirtschafts- und Steuerrecht nach dem ersten Staatsexamen absolviert habe. Dann habe ich zunächst die Promotion in Angriff genommen und im Sinne dieses Dreiklangs, den wir da festgestellt haben, parallel immer auch gearbeitet, in mindestens einem Nebenjob. Und dementsprechend habe ich das Kind auch erst zum Ende des Referendariats bekommen. Ich habe die Promotion allerdings noch mit ins Referendariat genommen und die Fertigstellung letztlich auch in die Zeit mit Kind, also in die Zeit des Abschlusses des Referendariats. Und
wir gehen gleich auch nochmal genauer drauf ein. Wollen wir nochmal kurz berichten, wann wir uns dann persönlich kennengelernt haben? Das können wir nochmal sagen.
Ja, sehr gerne.
Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Also insgesamt haben wir uns, glaube ich, Ende des Jahres 24 kennengelernt über LinkedIn. Und dann waren wir zusammen beim dritten Stammtisch von Legally Female in Düsseldorf. Und dann haben wir uns nochmal persönlich darüber ausgetauscht, ob du auch wirklich Gast in meinem Podcast werden möchtest. Und wir haben festgestellt, dass wir so viele Parallelen haben, dass wir daraus eine Interviewfolge gemacht haben. Wir sind gespannt darauf, was ihr davon haltet. Wir steigen einfach mal ein. So der erste Themenblock ist Promovieren ohne und mit Kind, was uns beide ja begleitet hat. Kati, du hast bereits am Ende des LLM-Studiengangs dich zu einer Promotion entschieden. Was hat dich motiviert, dieses zeitintensive Projekt noch berufsbegleitend zu deiner Tätigkeit als Werkstudentin damals bei PwC aufzunehmen, nachdem du ja schon, wie du gerade auch gesagt hast, parallel zum Jurastudium BWL studiert hast.
Ja, was man halt so macht, wenn man sich als Jurastudent nicht ausgelastet fühlt. Also eine definitiv spannende Frage, die ich ganz klar damit beantworten kann, dass ich den Doktortitel haben wollte. So muss ich es einfach sagen. Ich hatte nicht vor, die akademische, klassisch-akademische Laufbahn einzuschlagen in Richtung Professur, sondern ich war einfach immer gut. Ich habe immer Leistung gebracht. Ich habe mich in der Lage gesehen, die Promotion anzugehen, zu schaffen, und ich war auch bereit, noch einige Jahre der Entbehrung, vor allem in finanzieller Hinsicht, hinzunehmen. Denn die Alternative wäre natürlich gewesen, der schnellere Weg, dann ins Referendariat zu gehen, in den Beruf einzusteigen und das Thema Promotion dann anzugehen. Allerdings hatte ich die Sorge, dass ich dann nicht mehr die Muße habe, mich in dem Umfang und in der Geschwindigkeit der Promotion zuzuwenden, wie ich das ja jetzt letztlich so getan habe, mit dem Ziel vor Augen, dann irgendwann doch mal fertig zu werden, Geld zu verdienen und zu arbeiten.
Kann ich nachvollziehen. Beim offiziellen Start der Promotion warst du auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl deines Doktorvaters tätig. Das ist etwas, was auch nicht unüblich ist. Kannst du doch mal bitte für alle Zuhörer und Zuhörerinnen schildern, warum es nicht direkt losgehen konnte?
Ja, also wie du schon gesagt hast, war ich beim offiziellen Start der Promotion als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl tätig. Das hat sich im Sinne dieses Dreiklangs allerdings auch überschnitten mit der Tätigkeit als Werkstudentin bei PwC. Zwei volle Tage in der Beratung, zwei sehr volle Tage, die ich auch anwesend war, in denen ich auch sehr viel lernen konnte. Und ich war noch in den letzten Zügen des LLMs. Insofern, also das war dann in Anführungszeichen nur noch das Semester, in dem die Masterarbeit geschrieben werden musste. Dennoch war ich dann ja 2,5 Tage am Lehrstuhl wirklich arbeitend tätig. 2 Tage bei PwC. Ich hatte noch die Masterarbeit zu schreiben und damit war auch in Absprache mit meinem Doktorvater erstmal klar, dass die Themenfindung, was die Promotion anbelangt, sich ein wenig nach hinten verschiebt und ich musste auch erstmal in die Tätigkeit am Lehrstuhl eingearbeitet werden.
Warst du vor Ort am Lehrstuhl oder lief das remote, hybrid? Magst du da nochmal berichten?
Ja, sehr gerne. Also in der ersten Zeit war ich auf jeden Fall 2 Tage vor Ort. Und den halben Tag konnten wir auch zu dieser Zeit schon, das war ja 2019, das war vor Corona, tatsächlich schon hybrid von zu Hause arbeiten, was in Zeiten vor Corona ja wirklich nicht selbstverständlich war. Und auch das, muss ich sagen, war ein wesentlicher Faktor, der es mir ermöglicht hat, überhaupt in diesem Modell, in dieser Art und Weise zu promovieren, weil die Fernuniversität Hagen auch in Zeiten vor Corona anders aufgestellt war als andere Universitäten, die da vermutlich jetzt erst nachgezogen haben.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich kenne das Modell der Fernuniversität Hagen schon länger.
Wenn ich an der Stelle vielleicht mal zurückfragen darf, liebe Jana, du warst doch auch als Gutachterin für wissenschaftliche Arbeiten am Lehrstuhl deines Doktorvaters tätig, bevor du mit deiner Promotion losgelegt hast. Wie kam das dazu und glaubst du, dass du auch ohne diese Vorleistung am Lehrstuhl als Doktorandin angenommen worden wärst?
Zu dem ersten Teil kann ich sagen, dass so der Gedanke an eine Promotion mich schon zum Ende des Bachelorstudiums, was ich ja parallel zu meinem damaligen Beruf als Sozialversicherungsfachangestellte noch ausgeübt habe, mich immer schon der Gedanke einer Promotion gereizt hat. Aber für mich wichtig war, ich mache das nur, wenn ich ein praxisnahes Thema finde. Und dann habe ich den Master ja in Präsenz in Bochum an der Ruhr-Universität absolviert und bin erstmal in den Beruf eingestiegen, weil das war ja mein...
Bochum?
Ja.
Nein, diese Gemeinsamkeit.
Absolut, absolut. War ja dann mein zweiter Berufseinstieg, wenn man so sehen möchte. Und da stand für mich erstmal im Vordergrund, jetzt möchte ich wieder Geld verdienen nach einer langen Durststrecke, wo ich auch in Teilzeit gearbeitet habe, verzichtet habe auf Gehaltsanteile der Höherqualifikation geschuldet, aber es ja auch wollte. Und als ich dann eine kleine Auszeit hatte, bevor ich von Luther zu Osborne Clark gewechselt bin, habe ich mir die Frage gestellt, Ist das jetzt so ein Moment, wo ich nochmal doch in die Wissenschaft gehe, weil mich das so gereizt hat? Oder versuche ich es parallel, also wieder berufsbegleitend? Und es hat dann tatsächlich überwogen, dass ich halt ja Geld verdienen wollte und mal richtig durchstarten wollte im Beruf und nicht immer wieder alles parallel machen wollte. Hab aber parallel trotzdem mal nach einem Doktorvater, einer Doktormutter Ausschau gehalten. Und da hat sich das dann so ergeben, dass er keine direkte Stelle am Lehrstuhl frei hatte. Wahrscheinlich war das dann eine gute Fügung. Und er mir aber angeboten hat, wenn ich bei ihm promovieren möchte, kann man sich ja so ein bisschen gegenseitig kennenlernen in der Arbeitsweise. Ich komme wieder etwas mehr in die Themen seines Lehrgebiets rein. Und so hat sich dann angeboten, dass ich als Gutachterin für wissenschaftliche Arbeiten tätig war. Also sprich, ich habe Hausarbeiten ja mit korrigiert, ein Stück weit begleitet und da halt auch wirklich die Gutachten für geschrieben, also wirklich auch bewertet. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe, um auch gedanklich thematisch wieder reinzukommen. Genau, das war dann die Vorleistung, die auch parallel noch am Anfang der Exposé-Erarbeitung lief. Und wäre ich angenommen worden, wenn ich es nicht gemacht hätte? Ich denke ja, aber es ist ein Geben und Nehmen. Und vielleicht kannst du mir das bestätigen, gerade wenn man als externe Personen promoviert, man ist ja nicht direkt am Lehrstuhl und jeder soll ja was davon haben. Man möchte gut betreut werden, aber die Doktorväter, Mütter möchten ja auch was davon haben, wenn sie ihre Zeit investieren, gerade für Externe. Ja, so würde ich sagen. Also ich denke schon, aber es war zuträglich. Es war zuträglich, dass sich der Doktorvater auch dafür bewusst entschieden hat, weil ein Einsatz gezeigt wird.
Absolut. Also ich glaube, du sprichst da sehr wichtige Punkte an. Zum einen ist es ja oft so, dass ja Promovierende viele Jahre zuvor, vielleicht sogar schon als Studenten, wissenschaftliche Hilfskräfte für den Doktorvater tätig waren und insofern einfach auch schon ein ganz anderer persönlicher Bezug da ist, eine ganz andere Qualifikation im Fachgebiet, weil die sich einfach ganz anders in ihrer Nebentätigkeit bereits fachlich mit den Themen auseinandersetzen konnten und im Sinne eines Geben und Nehmens und fachlichen dann oft auch besser Qualifikationen viele Stellen einfach schon vergeben sind. Das heißt, die erste Hürde besteht ja schon darin, überhaupt eine Stelle zu finden oder einen Doktorvater, eine Doktormutter zu finden, der bereit ist, dass man promoviert. Ich hatte jetzt ja das Glück, zeitgleich mit der Annahme als Promotionsstudentin mit der Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu beginnen. Das Glück ist nicht jedem vergönnt. Viele gehen auch den Weg und machen es berufsbegleitend. Und auch da kann ich nur jedem Mut zusprechen, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und das im Zweifel immer und immer wieder zu versuchen. Auch bei mir war es tatsächlich so, dass ich zunächst überlegt hatte, in einem anderen Rechtsgebiet tatsächlich zu promovieren, in dem ich mich auch schon im Rahmen des Masterstudiums vertieft hatte. Und der Professor hatte zu der Zeit aber schlicht keine Promotionsstellen frei, hatte mir dann allerdings angeboten, im Rahmen eines anderen Programms, das der Lehrstuhl in Kooperation mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeboten hat, die Steuerberaterprüfung abzulegen. Das habe ich abgelehnt und bin dann den anderen Weg weitergegangen. Also es gehören immer Entscheidungen dazu und vor allem Wille und Biss, es nicht direkt beim ersten Mal, wo man vielleicht abgelehnt wird, zu versuchen. Und auch dann ist es oft so, bevor man angenommen wird, bevor man ein Thema findet. Wir hatten das vorhin angesprochen, wie kommt es zu Verzögerungen, alleine schon, was den Start anbelangt. Oftmals müssen dann Exposés vorgelegt werden, die auch schon wirklich tiefes Einarbeiten in Literatur etc. erfordern.
Ist dein erstes angenommen worden? Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, aber das ist vielleicht gerade super spannend. Mein erstes ist gar nicht komplett durchgegangen. Also da habe ich auch ungefähr 4-5 Monate Vorzeit invest gehabt und wir haben das umgestrickt und es ist ein ganz anderes Thema geworden.
Bei mir ist es auch ein anderes Thema geworden und ich glaube, hier und da habe ich wirklich schon mal ein Tränchen vergossen, weil man da so viel Arbeit reinsteckt. Aber auch das hört nicht auf. Also die Jura-Promotion, ja, am Ende hat man bewiesen, dass man leidensfähig ist, Ausdauer hat und jedes Mal, wenn man denkt, man ist fertig, wartet man. Dann kommt die Rückmeldung und man stellt fest, es geht noch weiter. Also Marathon können wir, würde ich sagen, oder?
Ja, nie in physischer Form gelaufen, aber mental.
Geht vielen Jurastudenten so, da bin ich mir sicher, oder Juristen.
Danke für deine wertvollen Ergänzungen, Kathi. So, jetzt ist ja Folgendes bei dir eingetreten während der Promotion. Ja, nicht nur bei dir.
Sind wir wieder bei Gemeinsamkeiten.
Ja, du bist schwanger geworden während des Referendariats und während der Zeit der Promotion und während der Zeit der anderen Tätigkeiten. Wie verlief denn, um jetzt wirklich mal bei der Promotion mehr zu bleiben, ja, wie verlief die Promotion bis zur Geburt? So Stichworte, zeitliches Investment, Tagesablauf.
Also die Zeit bis zur Geburt meines Kindes kann man zum einen einteilen in die Zeit vor Beginn des Referendariats, wo ich zunächst, wie wir vorhin festgestellt hatten, als Werkstudentin bei PwC tätig war, parallel dazu als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuni Hagen. Zwischenzeitlich hatte sich dann nochmal ein Wechsel in der Steuerberatungsgesellschaft ergeben, sodass ich dann eine Zeit lang bei der WTS in Hamburg tätig war und hier letztlich auch als festangestellter Consultant übernommen wurde. Und im Zuge dessen hatte ich dann meine Tätigkeit an der Fernuni Hagen aufgegeben und bin zunächst einmal in Teilzeit in diese Position in Hamburg als Consultant eingestiegen, um einfach auch mehr Zeit für die Promotion zu haben. Denn vorher bei 4,5 Tagen Arbeit kann man sich vorstellen, dass ich primär mich abends noch an den Schreibtisch gesetzt habe. Also es war dann so, ich bin morgens zur Arbeit gefahren, abends nach Hause gekommen, bin vielleicht mit Freunden eine Runde joggen gegangen, habe was gegessen, habe mich an den Schreibtisch gesetzt. Bis ich gemerkt habe, es funktioniert nicht mehr, der Kopf macht nicht mehr so mit. Und dann habe ich geschlafen. Dann habe ich natürlich am Wochenende auch viel gearbeitet.
Viel Verzicht, Freizeit, Familie, Freunde wahrscheinlich auch, ne?
Schon, wobei ich sagen muss, vieles passiert dann natürlich auch so Samstag, Sonntag, Vormittag, Nachmittag, wo jetzt vielleicht eh nicht so viel los ist und abends ist dann natürlich schon Zeit auszugehen und man muss sich auch mal ein bisschen Freizeit gönnen. Ich persönlich brauche Frischluft, ich brauche Natur, ich brauche Bewegung, auch wenn ich keinen Marathon laufe. Ja, das war auf jeden Fall die Zeit bis zur Teilzeittätigkeit bei der WTS. Während der Teilzeittätigkeit sah es dann oft so aus, dass ich mir einen Ausweis für die Uni in Hamburg besorgt habe und da dann auch in der Bib geschrieben habe, also ganz klassisch. Grüße gehen raus in den Norden. Von da aus gesehen ist ja alles Süden, was wir in Deutschland haben.
Stimmt, stimmt. Du erinnerst mich gerade an was. Bei mir war das auch so, dass ich glaube, das war ja noch alles der Anfang vor Corona auch, an drei Universitäten die Bibs kannte, um da halt auch zu recherchieren oder zu schreiben oder ähnliches, ja.
Ja, aber auch da gibt es einfach schon einen Unterschied in meinen und deinen Erfahrungen, weil ich durch die Fernuniversität in Hagen einen sehr großen Zugriff auf Online-Datenbanken, auf Online-Bibliotheken hatte, den andere Jurastudierende, andere Promovierende in den Zeiten vor Corona wahrscheinlich nicht hatten. Deshalb war es mir überhaupt möglich, auch so viel abends oder am Wochenende von zu Hause zu arbeiten, nicht aus der Bibliothek heraus. Aber auch das kam natürlich vor. Dann während der Zeit in Hamburg bin ich natürlich auch viel in die Heimat gependelt und dann kam dazu, dass ich mir im Zug, bin dann zu den unmöglichsten Zeiten vielleicht sonntags morgens oder auch dienstags abends gefahren. Das sind Zeiten, da setzt man sich sonst vielleicht nicht unbedingt schon an den Rechner und mangels Internetverbindung war ich dann eben entsprechend vorbereitet, hatte meine Dokumente, die ich da wirklich ungestört durcharbeiten konnte und habe dann da geschrieben. Und dann, als ich dachte, jetzt könnte ich fertig sein, habe ich mich dazu entschieden, wieder in die Heimat zu gehen und mit dem Referendariat in Essen zu beginnen. Und dann hat es zunächst einmal gedauert, bis ich eine Rückmeldung zu der Dissertation bekommen habe. Das heißt, ich konnte erstmal hier mit dem Referendariat starten, mit meinen neuen Nebenjobs im Sinne eines Dreiklangs. Reicht es ja nicht, das Referendariat zu haben. Nahezu jeder braucht nebenbei einfach noch einen Nebenjob, möchte dann auch mal ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Und ich habe dann parallel zum Referendariat sowohl in einer Rechtsanwaltskanzlei im Arbeits- und Gesellschaftsrecht als aber auch weiterhin an der Fernuni Hagen gearbeitet. Und ja, sobald dann Rückmeldungen kamen, kam zusätzlich zu dem üblichen Lernen und arbeiten eben noch die Promotionstätigkeit dazu, das Weiterschreiben, das Recherchieren, das Nacharbeiten, das Verbessern. Und jetzt sind wir auch schon in Corona-Zeiten. Also auch da muss man sagen, zeitlicher Vorteil für mich. Das Referendariat war anders ausgestaltet. Es macht einen Unterschied, ob man den Unterricht in Präsenz hat oder nicht, ob man jetzt permanent anwesend sein muss oder sich Arbeitszeitwege einfach spart und die anderweitig verwenden kann. Und das hin und her lernen, arbeiten, einreichen, auf Rückmeldung warten, hat sich tatsächlich bis einen Monat vor dem ursprünglich geplanten Examenstermin, Schrägstrich der Geburt meines Sohnes, gezogen. Ja, 10 Tage bevor mein Sohn geboren wurde, hatte ich dann die Verteidigung.
Respekt, Respekt. Ja, das ist ja dann auch, jetzt muss man sich das nochmal vergegenwärtigen. Du hast also abgegeben, da war noch zeitlicher Puffer. Und dann wirklich die Verteidigung 10 Tage vor der Geburt. Das heißt, du standst hochschwanger. Im Prinzip konnte es fast jeden Tag losgehen. Und hast dann dir den Titel geholt.
Richtig. Wobei man auch da sagen muss, damit hat es natürlich noch kein Ende. Denn wenn auch, selbst wenn man die Promotion verteidigt hat, muss man veröffentlichen, es folgen Nacharbeiten. Das war dann alles mit Kind. Da kann ich aber gerne nachher was zu sagen, denn auch ich weiß ja, dass du bereits promoviert hast, als du schwanger warst, und dass du entsprechend auch was dazu sagen kannst, wie Promotion bis zur Geburt verlaufen kann. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, zwar nicht so sehr aus der juristischen Perspektive, aber ich habe in der Kanzlei ja gearbeitet als Recruiterin zu dem Zeitpunkt. Und bei mir war das dann so, als ich, um nochmal kurz auszuholen, ich bin quasi die Stelle bei Osborn Clark angetreten und habe schon die damalige HR-Leiterin informiert, dass ich vorhabe zu promovieren. Das fand die aber total spannend und hat gesagt, ja, steht ja nicht der Tätigkeit entgegen. Und bin in Vollzeit erstmal eingestiegen und habe dann auch vom Zeitinvest alles komplett im Privatbereich nach dem üblichen Job gemacht. Also die ganze Vorrecherche, die Ausarbeitung fürs Exposé und so weiter liefen alles nach Feierabend, also ähnlich wie du, vielleicht mit kürzeren Arbeitszeiten. Ich war dann irgendwann gegen 18 Uhr zu Hause, auch essen, ein bisschen durchatmen, ne, was man dann so macht, und dann nochmal dran setzen. So, und das war oftmals bis so, wie ich Lust hatte. Also das kann auch schon mal 1, 2 Uhr nachts geworden sein, je nachdem, wie intensiv man gerade dran saß. Und das ging auch gut, während ich schwanger war. Also ich hatte dankbarerweise eine relativ komplikationslose Schwangerschaft. Das Einzige, was dann hinterher kam, dass je größer der Bauch wurde, man konnte nicht mehr so lange sitzen, ne, Beine schlafen ein, das sind so Sachen, die dann halt mit dem zunehmenden Gewicht waren. Ja, aber dann habe ich halt so ein, wie heißen die Dinger, so ein Gymnastik-Petsi-Ball gehabt, habe mich dann mit am Schreibtisch gesetzt und dann habe ich da noch gesessen. Es gibt tatsächlich ein Bild von mir, wo ich den Tag vor der Geburt noch abends am Schreibtisch sitze. Aber mir ging's gut und das war auch noch nicht so. Ich sehe gerade die Gestik, du zeigst auf mich, das wahrscheinlich wecke ich gerade Erinnerungen in dir.
Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, wo ich gesagt habe, ich auch, es ging uns gut. Auch das ist was man berücksichtigen muss. Jetzt nicht unbedingt das Thema Promotion betreffend, aber das Thema Schwangerschaft während Promotion. Es kann sein, dass es einem nicht gut geht, dass man den ganzen Tag über der Kloschüssel hängt oder ins Krankenhaus muss oder was auch immer. Wir hatten Glück an der Stelle.
Ja, also das Einzige, was ich bei beiden Schwangerschaften gemerkt habe, was einen ziemlich aus der Bahn geworfen hat, dass man wirklich ständig essen musste. Also um halt kreislaufmäßig auch auf dem Damm zu sein. Bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich mehr Übelkeit, aber da war zum Glück dann, ja, das alles ganz anders gelagert so ein bisschen. Ja, aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, ich saß bis zu dem Tag vor der Geburt, wo es losging, saß ich noch an der DIS und habe geschrieben. Im Mutterschutz war ich natürlich, ganz klar, aber es hat halt auch Spaß gemacht. Ne? Das war auch alles was worauf man ja selber Lust hatte. Es war ja on top und es war selbst gewählt. Und Was war noch mit drin? Zeitlicher Invest, habe ich gesagt. Also bis 1-2 Uhr war normal irgendwo, dass man auch Lust hatte. Und man war aber auch ausgeschlafen. Ne? Man hat ja dann, wenn man sich schlafen gelegt hat, auch durchgehend schlafen können.
Also ich muss sagen, ich war in der Schwangerschaft so unglaublich müde. Ich habe mich am Anfang, tatsächlich, ja, am Anfang habe ich mich um 19 Uhr hingelegt und ich habe bis morgens um 6 durchgeschlafen. Das letzte Mal in meinem Leben.
Ja. In der Tat, in der Tat.
Ja.
Ja, genau. Ja, und dann nach der Geburt, was waren dann so zeitliche Herausforderungen oder Verzögerungen, ja, womit man nicht rechnen konnte? Corona? Das hat ja auch alles irgendwo durcheinander gewirbelt.
Das war bei dir nach der Geburt dann?
Das war in der Elternzeit.
Ja.
Ja, das war in der Elternzeit. Ich überlege gerade, ich glaube, also Corona.
Bei mir war Corona nämlich gerade vorbei.
Ja, ist also 2020 ploppte das ja hoch. Bei mir ist der erste 19 geboren, der erste Sohn. Und dann, ich glaube, als der etwas über ein halbes Jahr war, fing das ja an in der Karnevalssession. Ja. Und dann kam noch unerwartet dazu, unser Sohn brauchte zum ersten Lebensjahr hin eine Operation. Und das sind auch Sachen, die einen irgendwo aus der Bahn kegeln. Und da muss ich aber sagen, dass das mag für manche jetzt kalt klingen, aber das mit der Promotion hat mir auch Halt gegeben zu dem Zeitpunkt, dass ich was hatte, wo ich wusste, egal was jetzt hier passiert, auch wenn sich das mit dem Berufseinstieg etwas verzögert, habe ich was, wo ich nicht in Anführungsstrichen nur zu Hause bin oder mich nicht nur auf ein Problem oder eine gesundheitliche Thematik fokussiere, sondern auch einen Ablenkungsfaktor habe. Und ich war voll für mein Kind auch da in der Zeit, aber es hat mir auch unheimlich geholfen, nicht nur gedanklich in diesem Kreis zu sein. Genau. Und
aber das ist ja auch genau das, was viele Mütter, die jetzt ja auch die nicht promovieren oder viele, viele Eltern einfach für eine Erfahrung machen. Man ist ja eben auch nach der Geburt nicht nur Mutter, Vater, Elternteil, wie auch immer, sondern man hat ja auch noch seine eigenen Interessen. Und jetzt gibt es die Leute, die dann vielleicht ins Bar gehen. Es gibt die Leute, die noch ihren Hobbys nachgehen. Und dann gibt es vielleicht Menschen wie uns, die dann sagen, okay, für mich ist mein Thema, mein Ausgleich, mein, worüber ich mich noch definiere, eben die Promotion oder die Fertigstellung dessen. Also bei mir war es ja auch so, dass ich, ja, dass das Einzige war, was ich in der freien Zeit, die dann blieb, natürlich neben natürlich viel Zeit mit Kind und Familie, die war auch da, aber in meiner eigenen Zeit nur für mich, die habe ich damit verbracht, meine Promotion so weit fertigzustellen, dass sie den Anforderungen des Verlages entsprochen hat und das Ganze veröffentlicht werden konnte, damit ich dann letztlich irgendwann diesen heiß ersehnten Titel in der Hand haben konnte. Und ein anderer wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, die Gesundheit, die Unplanbarkeit für das, was nach der Geburt kommt. Ich habe mir vorher gedacht, ja, wenn das Kind schläft, setze ich mich abends noch hin. Pustekuchen. Dieses Kind hat sich nicht ablegen lassen. Ich hatte ein Schreikind oder wir hatten ein Schreikind. Das Kind hat ja auch einen Vater. Und der arbeitet aber auch im Schichtdienst. Insofern
auch schwieriger nochmal.
Ich glaube, es ist einfach heutzutage wirtschaftlich immer noch so, dass man sich oft dafür entscheiden muss, dass einer nach der Geburt einen Elternteil die Hauptlast trägt und der andere, auch das ist eine Luxussituation, eine gewisse Zeit zu Hause bleiben kann. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich das konnte. Ich bin dankbar für jede Minute, die ich zu Hause sein konnte. Aber mit all diesen Unplanbarkeiten im Verhalten des Kindes danach, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe, weil ich auch zum ersten Mal Mutter geworden bin, war es schwieriger. Also es gab nicht so viele Schlafenszeiten, wo ich das Kind einfach hinlegen konnte und dann schreiben konnte. Das Kind hat nur geschlafen, wenn ich mit dem Kinderwagen oder mit der Trage unterwegs war oder auf mir oder hat abends geschrien. Und wenn es dann irgendwann mal später mit der Federwiege geschlafen hat, dann hatte ich ein bisschen Zeit, mich an die Dis zu setzen oder wenn es dann mal mit dem Papa unterwegs war. Anfänglich bin ich auch noch zu meiner Schwiegermutter gefahren und die hat das Kind dann ein bisschen, ja, behütet, während ich geschrieben habe, aber Dinge, die dann einfach auch mit reinspielen, über die man sich vorher noch keine Gedanken macht, sind Faktoren wie stille ich oder stille ich nicht. Das bedingt natürlich nochmal eine andere Abhängigkeit.
Körperliche Anstrengung auch, ja.
Und körperliche Anstrengung, aber du warst vorhin beim Essen. Ich habe noch nie so viel essen können wie in dieser Zeit. Das war großartig, ich fand das klasse. Und da wäre auch eine Sache, die ich mitgeben kann oder die ich allen mitgeben möchte, schafft euch so viele Alternativen wie möglich im Vorfeld, auf die ihr zurückgreifen könnt. Denn ich persönlich habe mir den einen Weg vorgestellt, der es nicht geworden ist, weil meine Gefühle nach der Geburt einfach andere waren. Und ich finde, das Wichtigste ist, mit dem Partner im Gespräch zu bleiben, sich Lösungen zu erarbeiten, zu schaffen. Die können so aussehen, dass man vielleicht sagt, man möchte länger zu Hause bleiben. Ist das möglich? Wie kriegt man es hin, persönliche Ziele, zum Beispiel Promotion, weiterzuverfolgen, Referendariat? Vielleicht möchte man auch eher wieder arbeiten gehen? Die Betreuungsmöglichkeiten müssen dann andere sein. Man muss im Gespräch bleiben, weil man einfach nicht genau weiß, wie die Gefühle danach sind, was auf einen zukommt, wie die Umstände überhaupt sind, weil diese kleine, riesengroße, wunderschöne, unbekannte Kind einfach ins Leben tritt und so unberechenbar ist im Vergleich zu allem, was man vorher so geradlinig durchgezogen hat, was glaube ich auch du vorher so geradlinig durchgezogen hast.
Man ist nicht mehr selbstbestimmt. Das ist schon ein großer Schnitt, der auch positiv ist. Es gibt einen auch unheimlich viel Kraft. Also ich war in beiden Schwangerschaften total, ja, kann man sagen, wie beflügelt oder energetisiert wirklich, weil es auch wirklich Kraft mir gegeben hat, dankbarerweise, dass die Schwangerschaften relativ gut verliefen. Aber das ist halt, danach kommt der, ja, ein kleines bisschen Downer, dass man nicht mehr selbstbestimmt sagen kann, ich arbeite so lange, du musst gut abwägen. Wie lange sitze ich jetzt noch an irgendwas? Wie viel habe ich in Summe mal geschlafen? Ich muss diesmal wirklich auch die Schlafphase von dem Kind mitnehmen, ne? Und du sagtest das auch, Kind ließ sich nicht ablegen. Wie oft hat man, Frau, nach dem Stillen dann am Schreibtisch weiter gesessen? Bei mir war das zumindest so, weil ich wusste, okay, das Kind schläft jetzt vor mir. Ich nutze jetzt 2 Stunden, unterdrücke alle meine eigenen körperlichen Bedürfnisse, sei es Hunger oder Frischluft oder ähnliches, und muss jetzt halt an der Diss schreiben. Weil sonst komme ich nicht voran, sonst, ne, das, und dann wusste man aber auch abends wieder nicht, wann kommt die nächste Wachphase, wie lange dauert die nächste Wachphase, lässt sich das Kind ablegen, ja, nein, ne, das, ja, also man lernt, mit wenig Schlaf umzugehen, aber es ist auch herausfordernd, ja.
Ja, aber es ist anders, wobei ich sagen muss, ich finde, wenn man von Fremdbestimmtheit spricht, klar, so habe ich es auch erlebt, keine Frage, da würde ich gerne die Perspektive in eine etwas andere lenken zu dem, was ich auch vorher gesagt habe. Man muss im Gespräch bleiben, man muss in sich selbst reinhören, was sind die eigenen Bedürfnisse? Das ganz vorneweg, denn man selbst muss funktionieren, man muss leben, einem selbst muss es gut gehen. Und Selbstfürsorge hat ganz viel damit zu tun, erstmal zu benennen und auch in die Außenwelt zu kommunizieren, was sind meine Bedürfnisse und dann daran zu arbeiten, die zu erfüllen. Und wenn man zunächst einmal in der Position ist, sich fremdbestimmt zu fühlen, dann gibt es aber immer auch Mittel und Wege, das zu ändern. Also für mich war es einfach ein Faktor, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich wollte zu Hause sein, ich wollte bei meinem Kind sein und ich wollte die Bedürfnisse erfüllen. Das kann man als fremdbestimmt ansehen, aber es entsprach meinem allertiefsten menschlichen Bedürfnis, für mein Kind da zu sein. Und wenn jetzt eine Person da ist, die das als belastender empfindet als die eigene Tätigkeit, dann würde ich sagen, schau, dass ihr als Elternteile Lösungen findet, das zu realisieren, was du brauchst. Und dann fühlst du dich vielleicht nicht mehr fremdbestimmt, sondern fühlst dich wieder so, als hättest du die Kontrolle darüber. Natürlich ist der Arbeitsaufwand ein anderer. Man muss auf einmal mit Emotionen umgehen, die man vorher gar nicht kannte. Kann ich mir einfach nur sachlich sagen, okay, jetzt setze ich mich hin und zwinge mich dazu, hier sitzen zu bleiben, sondern im Zweifel muss man auch noch damit klarkommen, dass jetzt gerade vielleicht das Kind im Nebenraum weint und eigentlich gerne zu einem möchte. Und dann muss man sich sagen, so, der Vater kriegt es aber auch hin. Aber das sind Faktoren. Ja,
das Vertrauen zu haben dann auch.
Ja, aber man kann alles hinbekommen und man kann auch nachher noch selbstbestimmt agieren. Aber man muss sich eben dann mit sich selbst auseinandersetzen. Es kommen einfach viele, viele andere Dimensionen hinzu und man muss sich weiterentwickeln auf anderen Ebenen.
Ich finde das so gut, dass du das eingebracht hast mit der Selbstfürsorge und dass mit der Selbstbestimmtheit, wie man das sieht, in welcher Rolle man sich dann auch sieht, nicht ausgeliefert zu sein, hat auch viel mit Akzeptanz für mich zu tun. Das habe ich auch im Laufe der Zeit immer mehr rausgefunden, auch noch mal mehr mit dem zweiten Kind.
Absolut.
Man muss einfach akzeptieren, dass gewisse Sachen jetzt so sind, wie sie sind. Und wenn man das verinnerlicht hat, kann man auch wieder mehr nach vorne blicken. Und dann gerät man auch nicht in ein Gefühl der Ausgeliefertheit. Also nicht ausgeliefert sein anhand von Schlafens, Stillzeiten, Abläufe oder ähnliches, sondern wirklich akzeptieren, es ist jetzt eine Phase, weiter seine Ziele, wie du auch so gut sagtest, im Blick behalten und versuchen, seinen Fahrplan weiterzufahren. Und ja, das bestmöglich zu vereinen, sich aber nicht dabei zu überschlagen und selbst zu überholen. Ja. Wir gehen mal in den zweiten großen Themenblock. Oder vielleicht nicht ganz so großen. Werden wir sehen. Und zwar ist das jetzt eher dein Part, wo du Bühne bekommst, Kathi, weil das viele interessieren wird. Wie war das Referendariat mit Kind? Du warst ja nicht nur im Referendariat. Es war nicht nur Elternzeit und die Tätigkeit am Lehrstuhl, sondern auch noch in der Kanzlei und die Referendariatsstationen. By the way, hattest du eigentlich mal tatsächlich einen Zeitraum, wo du nur in Elternzeit warst, wo du alles mal an die Seite gelegt hast?
Ja, tatsächlich hatte ich den. Und zwar, also im Juni 21 wurde mein Kind geboren und so von Februar 22, als ich dann wirklich alles für die Promotion, für den Verlag abgeschlossen hatte, bis Juni 23, Ende der offiziellen Elternzeit, wie ich sie anfänglich eingereicht hatte, bis Juli habe ich mich tatsächlich einfach nur aufs Mama sein darüber freuen können, einfach nur Mama zu sein, einfach für das Kind da zu sein. Wobei ich sagen musste, das war auch nötig, denn ein Kind schläft sehr schnell weniger. Ich wollte es so früh noch nicht groß abgeben und dann ist auch einfach nicht mehr so viel Zeit für anderes. Also man ist gut beschäftigt. Ich habe mich auf jeden Fall nie gelangweilt. So viel kann ich versichern. Ja, und was den Rest deiner Frage oder anbelangt, wie das Referendariat mit Kind war, da muss ich zu sagen, ich hatte zunächst vor, ein Jahr rauszugehen und hatte mir das dann so vorgestellt, dass ich in der Zeit, in der ich jetzt letztlich 100% Mama war, bereits mich aufs Staatsexamen vorbereite. Denn ich bin ja unmittelbar vor den Prüfungen fürs zweite Staatsexamen ausgeschieden. Das hat so nicht funktioniert, weshalb ich in Absprache mit meinem Mann die Elternzeit im Referendariat nochmal verlängert habe. In meinem Nebenjob bin ich allerdings nach einem Jahr wieder, oder in meinen Nebenjobs bin ich allerdings nach einem Jahr wieder eingestiegen. Und da muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr große Unterstützung. Ich konnte nahezu 100% remote arbeiten. Ab August ist dann unser Sohn auch zur Tagesmutter gegangen. Da kam dann allerdings auch nochmal die Eingewöhnung, was sicherlich auch nochmal eine sehr intensive Zeit ist. Und so ab September konnte ich mich dann wirklich wieder hinsetzen und lernen. Und der Wiedereinstieg ins Referendariat erfolgte dann Ende November 22. Und im Februar 23 habe ich dann die schriftlichen Klausuren geschrieben. Also es war schon hart, denn man vergisst mit der Zeit. Also das ist halt auch was man bei einer Promotion vor dem zweiten Staatsexamen einfach berücksichtigen muss. Man vergisst, man kommt aber wieder rein. Und ich bin damals auch ins Referendariat mit dem Mindset, ich habe schon gearbeitet, ich weiß, ich werde nicht ins Bodenlose fallen, wenn ich dieses zweite Staatsexamen jetzt nicht schaffe. Aber es ist anders, als wenn man gerade erst sein erstes Examen geschrieben hat und dann direkt ins Referendariat geht. Ähnlich mit der Elternzeit, aber es hat funktioniert. Es war nicht leicht. Ich habe viel gelesen, sicherlich auch in der Zeit, in der ich Vollzeitmama war, also eigentlich die ganze Elternzeit über, habe ich immer wieder Urteile gelesen, mir Podcasts angehört. Da gibt es, das kann ich auch nur allen Referendaren empfehlen, es gibt ganz tolle Podcasts. Ich glaube, es ist ein Richter aus Stade, nicht ganz sicher. Ja, jeder, der diese Podcasts kennt, gerade für Zivilrecht, der wird wissen, von wem ich spreche.
Können wir ja gerne nochmal verlinken, wenn du den so toll fandst.
Ja. Und ja, dann war es letztlich so, dass ich zufällig, als ich wieder eingestiegen bin, noch eine andere Mutter in meiner AG hatte, die einen etwas anderen Weg gegangen ist, die nämlich kein Jahr Elternzeit genommen hat, sondern direkt mit dem Referendariat weitergemacht hat, was in Zeiten von Corona und auch ihrem Mann, der im Homeoffice war, sich Elternzeit genommen hat, anders darstellbar war. Letztlich hatte ich aber ja auch noch eine Station zu bewältigen und ich muss sagen, zu meiner Zeit gab es nicht die Möglichkeit, das Referendariat in Teilzeit zu bestreiten. Das musste man dann in Absprache mit den Ausbildern machen und man war auch darauf angewiesen, dass die sich daran halten. Ich hatte ganz tolle Ausbilder, die mich sehr unterstützt haben. Ich weiß aber, dass zum Beispiel meine Kollegin andere Erfahrungen gemacht hat, wo es dann etwa darum ging, dass nach den schriftlichen Klausuren 2 Wochen Pause sein sollten, in der sie sich dann auch wirklich einfach mehr um ihr Kind kümmern wollte. Und dann hieß es auf einmal, nee, komm jetzt doch in die Kanzlei. Schwierig, wenn man anders vorgeplant hat mit Kind. Da hat sich jetzt Gott sei Dank einiges geändert. Es gibt jetzt die Möglichkeit, das Referendariat in Teilzeit zu bestreiten. In meinen Augen gehen die Regelungen allerdings noch nicht weit genug, denn es war schon nach alter Rechtslage und ist auch immer noch möglich, ohne Angabe von Gründen, wenn man länger als 6 Monate das Referendariat unterbrechen möchte, erst einmal rauszugehen und dann wieder einzusteigen. Ich glaube, 8 Wochen vorher muss man das Ganze anzeigen. Darüber hinaus gibt es jetzt die Teilzeitregelung, die allerdings auch lediglich, ich glaube, eine Verlängerung des Referendariats auf 30 Monate ermöglicht.
Also 6 Monate verlängert, ne?
Genau, und dann kann man, glaube ich, wählen, ob man eine gewisse Zeit gar nicht arbeitet und dann an anderer Stelle 80% oder ob man eben sagt, ich möchte zu einer bestimmten Uhrzeit raus sein. Also das heißt, man hat, glaube ich, ich hoffe, ich gebe diese Regelung jetzt richtig wieder, ansonsten müsste sich da vielleicht nochmal ein Experte zu äußern, der diese Folge hier hört, auf jeden Fall eine größere Rückendeckung. Und das gilt natürlich nicht nur für Eltern, sondern auch für alle, die pflegebedürftige Familienmitglieder haben etc. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall etwas geändert. In meinen Augen gehen diese Regelungen aber noch nicht weit genug.
Also sehr ausbilderabhängig, sagtest du. Vielleicht ist das hier auch ein interessantes Thema. Das Tauchen während der Anwaltsstation, war das für dich vorteilhaft?
Ich überlege gerade, wie ich das gemacht habe. Ich wusste ja schon, dass ich schwanger bin. Und insofern das Examen nicht mitschreibe. Ich habe gearbeitet und gelernt. Ja. Aber das Tauchen ist sicherlich vorteilhaft. Also ich denke, es hat große Vorteile. Ja, also zum einen hatte man ja schon die Möglichkeit, einfach sich unter Beweis zu stellen und auch wirklich sich intensiv unter Beweis zu stellen in einer Phase, in der man nicht akut belastet ist mit dieser Stresssituation, 2. Staatsexamen. Und man braucht, also wenn man eins braucht, dann Zeit. Man kann, finde ich, nie zu viel lernen. Also egal, wie viel man lernt, jeder weiß, man kann sowieso nicht alles. Und letztlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, welchen Sachverhalt man da jetzt gerade vor sich liegen hat. Aber ich halte die grundsätzliche Möglichkeit, da in Absprache mit Ausbildern zu gehen, für sehr sinnvoll und sehr gut. Und jeder, der kann, sollte das Ganze nutzen.
Weil was ja halt einfach spannend ist und was man bedenken muss, Tauchen basiert ja oftmals auf Vorleistung von Arbeitszeit, wo man Monate hat, wo man mehr arbeitet, mehr Tage in der Woche und dann hinten raus sehr reduziert oder halt diese ganzen Überstunden abbaut, um sich halt auf das Examen weiter vorzubereiten. In den anderen Stationen, du sagtest, das war dann halt sehr gut mit deinen Ausbildern möglich, waren das dann Kombinationen aus halbe Tage arbeiten oder nur bestimmte Tage arbeiten, weil vielleicht interessiert das halt auch einfach noch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man ja vielleicht keine Angst haben braucht zu fragen oder das von vornherein oder ja, ich stell die Frage jetzt einfach, wie hast du es gemacht, wenn du in die Station gegangen bist? Also wie hast du es?
Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich war in den Anwaltsstationen, sprich, ich glaube, es ist fast egal, ob man in den Anwaltsstationen ist oder nicht, aber ich war in den Anwaltsstationen und Ich hatte tolle Auszubildende, die im Rahmen ihrer sehr flexiblen Möglichkeiten und auch angesichts meiner Tätigkeiten, die ich auch gut vom Schreibtisch aus erledigen konnte, mir die Möglichkeit gegeben haben, von zu Hause zu arbeiten. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin in der Staatsanwaltschaft oder ich muss jetzt im Gerichtssaal sitzen, so, also in der Zivilstation, dann sieht die Sache anders aus. Also da.
Das ist ja das Learning, was du mitnehmen möchtest aus der Station, ne? Vor Ort zu sein.
Man muss präsent sein. Also wenn man die Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft macht, dann muss man präsent sein. Und das funktioniert mit Baby wahrscheinlich nicht so gut. Dann muss man eine Betreuungsmöglichkeit finden.
Die Termine sind ja auch vorgegeben, ne? Ganz, ganz.
Die Termine sind vorgegeben, das stimmt. Es ist, es sind auch in der Regel nicht allzu viele hintereinander. Und wie ich das schon mal an anderer Stelle gesagt habe, wenn man Lösungen finden will, findet man die. Und wenn man sich nicht von dem Kind trennen will und die Oma kommt mit und läuft ums Gericht rum, weiß ich nicht. Ich glaube, alles ist möglich. Aber was man vor allem berücksichtigen muss, ein unberechenbarer Faktor, sind die Emotionen. Also die physische Gesundheit und die psychischen Herausforderungen, die mit Schwangerschaften einhergehen, und damit meine ich explizit die Zeit vor der Geburt, denn auch schwanger werden und eine Fehlgeburt erleiden, erzeugt Druck, emotionales Leiden, das verarbeitet werden muss. Physisch können vorher Probleme körperlicher Art, Übelkeit, Schwangerschaftsvergiftung oder hinzukommen. Und nachher, da ist so viel, was unberechenbar ist. Ich möchte damit niemandem, gerade weil Juristinnen in der Regel auch schon älter sind, wenn sie ihre Ausbildung vollenden, niemanden davon abhalten, ein Kind zu bekommen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Und so wie du das auch gesagt hast, wenn einer dieser Fälle eintritt, muss man ihn annehmen, man muss damit umgehen und man muss Lösungen finden.
Gut, dass du, oder wichtig, dass du auch verschiedene Situationen nochmal eingebracht hast, sowohl auf physischer und psychischer Seite, die einfach überhaupt nicht kalkulierbar sind. Also seitens Mann selber, Partner, Partnerin oder das Kind. Und das ist halt ein ständiger Begleiter, der dann da ist. Und es ist wirklich wichtig. In Corona war es bei uns so, dass wir vieles einfach alleine wuppen mussten. Wir hatten mitten in Corona gesteckt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Großeltern, die ja entweder nicht in der Nähe wohnten oder also meine Eltern oder die Eltern meines Mannes, oder die gesundheitlich auch striktes Kontaktverbot hatten. Ich meine, Gott bewahre, dass wir nie wieder so eine Situation bekommen wie diese Pandemie. Da konnte man einfach auf dieses Netzwerk nicht zurückgreifen. Und ist man auf sich alleine gestellt. Und man hatte ja noch nicht mal, also ja, per Telefon hat man natürlich auch mit Freunden und Familie gesprochen, aber das ist einfach was anderes, als wenn jemand vor Ort da ist. Und du sagtest ein bisschen mit einem Lächeln, ja, wenn dann die Mutter, Freundin oder gute Bekannte oder wer auch immer mal 2 Stunden mit dem Kind um die Uni fährt oder ums Gericht oder ähnliches, ne, das, je nachdem wo. Das war dann auch damals nicht möglich, ne? Aber wenn man sowas hat, das kann auch schon viel bringen. Und wenn man da schaut, ob man eine Regelmäßigkeit reinkriegt, dann ist das auch schon eine kleine Sache, die aber eine große Entlastung hat. Oder mal selber durchatmen, ne? Dafür.
Ja, was man an der Stelle ja vielleicht auch einfach nochmal fragen kann. Wir wollen ja nicht ausufern, aber gibt es überhaupt den perfekten Zeitpunkt? Denn wenn ich im Ref, dann steigt man in den Beruf ein.
Erstmal die ersten 3 Jahre reinkommen mindestens, ne? Sich da etablieren. Dann sind vielleicht plötzlich 4 Jahre rum. Hat man
und dann
den richtigen Partner, Partnerin, ne? Klappt das? Das sind alles Fragen, da macht man sich keine Gedanken drum erstmal, ne? Ja, bis der Zeitpunkt dann kommt.
Eine Pandemie kann jetzt niemand von uns einkalkulieren. Also wir haben das erste Staatsexamen geschafft. Alle, die das jetzt hören und mindestens das erste Staatsexamen geschafft haben, vielleicht sogar ein LLM, vielleicht sogar schon das zweite und in der Promotion stecken. Mann, dann schaffen wir doch auch 1 Kind, 2 Kinder. Easy.
Wer das möchte und wer sich dafür entschließt, der wird das auch schaffen. Und es ist ja auch mittlerweile in der Bearbeitung, da wollen wir jetzt nur mal kurz anstreifen, ne, dass halt auch parallel der Bachelor als Abschluss mit in der Tasche ist an vielen Universitäten und es ziehen ja erfreulicherweise immer mehr nach. Das heißt, ihr habt alle auch dann hoffentlich einen ersten Abschluss offiziell in der Tasche. Und selbst wenn sich was ändert, nicht mehr den weiteren Weg bis zum Volljuristen, Volljuristin zu gehen, gibt es Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten.
Ja, und auch wenn man doch kein Volljurist wird, so ist man Diplomjurist. So hat man vielleicht doch den Doktortitel. Man hat ein Kind. Also Thema Scheitern liebe ich ja auch. Das sind nur Umwege. Und sie führen uns immer weiter. Ich habe auch meine Kollegin oder eine Kollegin, die gemeinsam mit mir promoviert hat, die hat es abgebrochen, weil sie dann für sich gesagt hat, irgendwie brauche ich es doch nicht. Auch das ist okay.
Ja, absolut. Das ist okay.
Aber du ziehst durch, Jana.
Ja. Also für alle die, die jetzt gerade bei den Stand bei meiner Promotion wissen wollen, ich stecke in der Diskussion und es ist geplant, dieses Jahr abzugeben und zu einem guten Abschluss zu kommen. Und wie auch Kathi vorhin sagte, dass es mit der Abgabe ist es ja auch noch nicht alles erledigt. Es kommt noch die Verteidigung, vorher kommen Nachbesserungen und ja. Genau das Ganze. Übrigens, also hier auch das Angebot, wir beide stehen immer gerne zur Kontaktaufnahme über LinkedIn zur Verfügung, wenn Fragen zum Promovieren mit Kind sind, wenn man selber vor der Entscheidung steht, habt keine Scheu, uns zu fragen und wir sind auch gerne für einen Videocall oder ähnliches bereit, also meldet euch sehr gerne, weil wir finden, es gibt nichts Wichtigeres, als dass man Personen findet, die ähnlich aufgestellt sind oder die sich mit den gleichen Fragen beschäftigt haben, die aus der Erfahrung berichten können und ja, also da sehr gerne. So, ich gucke gerade mal, was wir noch so auf der Agenda haben. Ich habe mir noch als letzten Punkt aufgeschrieben, Teilzeit oder Vollzeit? Ich frage mich gerade, wo haben wir in Teilzeit gearbeitet? Weil Teilzeit war es eigentlich nie. Auch wenn es losgelöst die einzelnen Institutionen oder Positionen waren, wo wir vielleicht auf dem Papier in Teilzeit waren. Aber in Summe betrachtet waren wir nie in Teilzeit tätig, ne? Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass so flexible Lösungen wie die Fernuniversität es überhaupt ermöglicht, parallel zu Job und Referendariat, auch für die, die kein Kind haben, das anzugehen und auch sehr ja, attraktive Lösungen sind. Genau, Teilzeit eigentlich niemand, ich versuche gerade so Revue zu passieren lassen, wie viel Stunden man eigentlich in der Woche aufgewandt hat für alles. Also man kam dann auf weit mehr 100%. Ich denke, weit mehr als eine 60-Stunden-Woche und da ist noch nicht alles einberechnet. Also von den ganzen Tätigkeiten bei dir, der Care-Arbeit, nächtliches Aufstehen und so weiter. Und das hört ja auch nicht auf, ne? Das ist ja, wenn das Kind da ist, es wird weniger, es gibt in manchen Punkten mehr Konstanz, ne? Das gerade auch, wenn die Kindergarten-Tagesmutterbetreuung anfängt. Ja, und so meine Bitte an euch alle, macht euch bewusst, was ihr jeden Tag leistet. Das ist nicht wenig. Und dieses nur Teilzeit finde ich immer schwierig, weil das ist schon so mit einem negativen Touch besetzt. Es ist nicht nur Teilzeit.
Ja, generell Vollzeit oder Teilzeit, ob wir jetzt von Berufsleben, von Promotion oder Ähnlichem reden, letztlich ist es oft eine Frage der Prioritätensetzung und der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Wenn ich es jetzt vielleicht nach dem ersten Staatsexamen mache, möglicherweise sogar noch zu Hause wohne oder in einem WG-Zimmer, kann ich vielleicht auch mit Teilzeit gut die Dissertation hinter mich bringen. Wenn ich die Situation zu Hause habe, dass ich mir das wirtschaftlich leisten kann, auch über die Elternzeit hinaus, also über die Zeit, in der man Elterngeld bekommt, hinaus noch in Teilzeit tätig zu sein. Gut, warum nicht? Vollzeit, wenn man möchte. Also letztlich ist es, glaube ich, eine Luxussituation, wenn man entscheiden kann. Man muss Prioritäten setzen, man muss verzichten, man kann nicht immer sofort alles haben. Aber man muss, glaube ich, langfristige Ziele vor Augen haben. Es ist nun mal kein Sprint, es ist ein Marathon. Und damit können wir das Thema dann auch schließen. Jetzt sind wir wieder beim Marathon.
Ja, ja.
Dann gehe ich gleich laufen.
Und immer wieder die Akzeptanz, dass es Phasen gibt, wo auch mal eine Sache zurückstecken muss. Vielleicht auch zwei Sachen zurückstecken müssen. Und es kommen aber auch wieder andere Zeiten. Und sich dann halt immer wieder zu motivieren und dran zu bleiben. Kathi, hättest du im Rückblick irgendwas anders gemacht?
Also damit ich mich jetzt selbst richtig doll lieb habe, sage ich natürlich nein, weil ändern kann ich es jetzt eh nicht. Wenn ich anderen einen Tipp geben darf, würde ich aber sagen, macht den LLM vielleicht doch eher, wenn ihr das zweite Staatsexamen habt und einen Bereich habt, in dem ihr euch vertiefen wollt, weil man im Rahmen eines Masterstudiums sehr viele fachlich versierte Kollegen kennenlernt, Expertinnen, die vortragen. Und ich glaube, das macht doch mehr Sinn, wenn man das zweite Staatsexamen schon hinter sich hat. Punkt.
Das ist doch ein super gutes Takeaway für wirklich die Jura-Bubble aus deiner Perspektive. Hast du noch einen Vereinbarkeitshack in puncto Promovieren oder Referendariat mit Kind, den du teilen möchtest? So irgendwas, was dir total so ein Gamechanger war oder was dir es total erleichtert hat, wo du gesagt hast, boah, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte mir das irgendwie das und das gebracht?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich das vorher gewusst hätte, boah, hätte man das dann alles gemacht? Nein, also es ist gut, dass ihr nicht wisst, was kommt. Ich glaube, ihr habt alle das Rüstzeug, Lösungen zu finden. Probleme erkennen können wir alle, aber wir können als Juristen auch Lösungen finden, als Menschen auch Lösungen finden. Und mein größter Hack wäre, hab so viele Alternativen im Petto, wie du nur haben kannst, und dann öffne genau die Schublade, die du brauchst, und achte auf dich. Also es ist so schwierig, es ist schon schwierig vor dem ersten Examen, es ist schwierig im Referendariat vor dem zweiten Examen, aber wenn du, es ist schwierig, während man promoviert, aber Selbstfürsorge ist wichtig und wir alle können uns stetig verbessern, niemand muss perfekt sein, aber man sollte jeden Tag versuchen, für sich ein kleines bisschen besser zu sein. Und eure Gesundheit, euer Wohlergehen ist die Basis für jede Leistung, für jeden Erfolg, den ihr erzielt. Also achtet auf euch, ihr Maschinen.
Ihr leistet genug, achtet auf euch. Ja.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Letzte Frage, die ich all meinen Legal Truffles stelle. Wen nominierst du als nächsten Legal Truffle für den Podcast? Wer auch ein Role Model ist in Sachen Vereinbarkeit und...
Zwei kleine Glanzstücke. Darf ich zwei nennen?
Du darfst zwei nennen.
Einmal die Anna von Troschke. Die,
Grüße an Anna.
Genau. Die auch Mutter ist, einen spannenden juristischen Karriereweg hingelegt hat. Und dann die Sina Barenkau, die ganz stark auch für das Thema Erstakademiker eintritt und die ich auch schon viele Jahre kenne. Ja, beides tolle Frauen, die auch aktuell immer wieder mein Leben bereichern und die, denke ich, auch diesen Podcast hier bereichern werden würden.
Das ist notiert. Grüße auch an Sina. Und ja, wir hoffen, dass euch diese spezielle Interviewfolge gefallen hat mit uns beiden. Alles, was noch zu Kati interessant ist, inklusive ihre Favorite Podcasts, die sie gehört hat, packe ich mit in die Shownotes.
Nur Jura-Podcast.
Nur Jura-Podcast.
Ja, ich such den raus, ja, aber ich glaube, die meisten werden den kennen.
Wahrscheinlich also, kennen, ja.
Ja.
Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst, und wir hören und sehen uns.
Ja, ich danke dir, liebe Jana.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss. Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.